Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und jetzt zu dem vermaledeitesten Märchen unter der Sonne. So ist ein Roman aus dem Jahr 1800 untertitelt, Die 42-jährige Äffin. Geschrieben von einem Autor, den heute so gut wie niemand mehr kennt, Michael Kosmeli heißt er. Und nun zum 250. Geburtstag erscheint dieser Roman. Und jetzt kommt's. Die Titelfigur und Ich-Erzählerin ist schwarz und eine femme fatale, die unter alten weißen Männern sowas von aufräumt, man traut seinen Augen nicht. Herausgegeben und kommentiert hat das Werk der Germanist Dirk Sangmeister. Mit ihm sind wir verbunden. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Als ich von diesem Buch erstmals gehört habe, Herr Sangmeister, war ich doch peinlich berührt. Ich habe auch tapfer Germanistik studiert, habe Vorlesungen zur Goethezeit gehört, Seminare gemacht. Niemals ist da dieser Name Michael Kosmeli aufgetaucht. Und ja, Ihr Nachwort hat mich dann doch ein bisschen getröstet. Sie sind im ganzen akademischen Kosmos so ziemlich ja der einzige deutsche Literaturwissenschaftler, der jemals über diesen Kosmeli geschrieben hat. Wie sind Sie denn auf ihn gestoßen?
Ja, das ist schon geraume Zeit her. Das muss in den Nullerjahren gewesen sein, als ich mal wieder einen Auktionskatalog oder ein Angebot eines Antiquariates studiert habe. Und dort stieß ich dann in der Rubrik Reiseliteratur auf einen Reisebericht. Und der Auktionator oder der Buchhändler hatte dankenswerterweise nicht nur den Titel ordnungsgemäß aufgenommen, sondern auch ein paar Worte zum Verfasser geschrieben. Und da las ich dann, dass der Autor Michael Kosmeli anfänglich im Kurland Hauslehrer gewesen sei und später im Osmanischen Reich umhergereist sei. Und das fand ich sehr kurios in dieser Zusammenstellung. Kurland einerseits, Osmanisches Reich andererseits. Aber das waren gerade zwei Nischen, das sind immer noch zwei Nischen, die mich sehr interessieren. Und da war ich gefangen sofort, habe mir ein paar Notizen gemacht und habe mich dann immer mal wieder auf die Spuren dieses völlig vergessenen Mannes geheftet.
Und jetzt erfahren wir von Ihnen, wie bekannt Kosmeli zu seiner Zeit war. Also die gesamte literarische Prominenz der Goethezeit kannte ihn ja als schräge Figur auch. Was war er denn für eine?
Ja, er war ein ausgesprochener Sonderling. Er kannte in der Tat allerhand namhafte Autoren. Er hat zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe 1809 in Jena viel von Konstantinopel und dem Orient erzählt. Er war zeitweise befreundet mit Jean-Paul. Er war über viele Jahre hinweg in relativ engem Austausch mit seinem Freund Adelbert von Chamisso. Und er kannte auch sehr gut den Mitbegründer der deutschen Orientalistik, Josef Freiherr von Hammer-Purgstall, der wiederum bekanntlich für Goethes westöstlichen Divan eine enorm einflussreiche, bedeutsame Figur gewesen ist. Also er hat auch die Herders in Weimar besucht. Er kannte allerhand namhafte Gelehrte, aber er war dennoch eine randständige Figur, die immer mal wieder für ein, zwei Jahre aus dem Blickfeld der deutschen Öffentlichkeit verschwand und niemand wusste, wo er ist.
Und jetzt zu diesem Roman, dieser 42-jährigen Äffin. Beim Titel zuckt unser eins schon zusammen, darauf kommen wir noch. Aber wer, Herr Sangmeister, ist denn diese Heldin? Ganz beiläufig wird sie am Ende mal Mimi genannt, sonst taucht ihr Name überhaupt nicht auf.
Ja, das ist eine, Sie sagten es in Ihrer Anmoderation bereits, eine Afrikanerin, die auf irgendeinem Wege aus Abyssinien nach Europa, nach Deutschland gekommen ist und hierzulande eine Karriere, eine horizontale, aber gleichwohl steile Karriere als Hetäre macht. Sie bringt alte weiße Männer um Verstand und Vermögen. Und das könnte man ganz vulgär eine Hurengeschichte nennen, aber der Roman ist weit mehr, denn diese anfängliche Analphabetin, die also noch nicht mal lesen kann auf den ersten Seiten, in den ersten Kapiteln, sie entwickelt rasch ein Interesse an Lektüre, an Büchern. Sie stiftet einen Lesezirkel, in dem vorzugsweise verbotene Bücher studiert, gelesen werden. Sie fängt selber an zu schreiben, sie fängt an zu philosophieren. Und weil sie so viel Geld verdient hat in ihrer Karriere als Hetäre, kann sie am Ende sogar eine gelehrte Akademie stiften. Und ganz, ganz am Ende gibt sie die Ambition an, dass sie gerne klassische Texte der griechischen und römischen Literatur mit einem klafterlangen Kommentar herausgeben möchte. Wir haben hier also eine Hurengeschichte vorliegen, die als ganz und gar unklassischer Bildungsroman endet.
Wenn man das heute liest, denkt man nach den wenigen Seiten schon, hey, das ist ein feministischer Roman. Also eine starke Frau mit einer entschiedenen Sexualität. Gleichzeitig ist der Text zutiefst blasphemisch. Man, schon das war ein Affront zu jener Zeit. Was bedeutet es nun denn, Herr Sangmeister, dass Kusmeli eine schwarze Frau zur Heldin gemacht hat?
Ja, das war schon eine gezielte Widerrede. Man muss, um zu verstehen, was für ein Risiko Kusmeli mit diesem Roman eingegangen ist, muss man sich kurz vergegenwärtigen, wie gering man um 1800 von schwarzen Menschen gedacht hat, wie man sie behandelt hat. Ein bekannter Fall ist Angelo Soliman, ein aus Nigeria über Italien nach Wien gekommener Prinzenerzieher in Wien, der Logenbruder von Mozart gewesen ist, aber nach seinem Tode ausgestopft und in ein Museum hineingestellt wurde. Und in Göttingen gab es mit Christoph Meiners einen sogenannten Philosophen, der in Veröffentlichungen und in seinen Lehrveranstaltungen verkündet hat, dass schwarze Menschen einer minderwertigen Rasse angehörten. Und gegen diesen Rassenwahn, gegen diesen Irrglauben, gegen diesen Rassismus, Arno Schmidt hat es Prä-Aria-Fanatismus genannt. Gegen diese herrschenden, kurrenten Vorurteile wollte Kusmeli mit diesem Roman anschreiben.
Der Roman erschien 1800 anonym, erschien in einem, heute würden wir sagen, ja, Schmuddelverlag. Hat er sich denn überhaupt verbreitet? Haben die Zeitgenossen das überhaupt gelesen?
Sehr schwierig zu sagen. Der Verlag Gottfried Vollmer, damals in Altona bei Hamburg ansässig, was dänisches Territorium war, war, das könnte in heutiger Terminologie würde man sagen, eine Art Untergrundverlag. Dort sind sehr viele Bücher erschienen, die satirisch waren, die scharf politisch waren, die verboten wurden, die beschlagnahmt wurden. Die Auflagen dürften sehr klein gewesen sein. In diesem Fall würde ich von 500-600 Exemplaren ausgehen, nicht mehr. Und eine zweite Auflage hat das Buch nicht erlebt. Aber damals war die Hochzeit der sogenannten Leihbibliotheken, also kommerziellen Leihbibliotheken. In diese Bibliotheken ist das Buch schon gekommen, nicht überall, weil es in manchen Ländern wie Österreich verboten wurde, aber in einigen hat es gestanden. Und dort, muss man von ausgehen, haben Bücher dann 10, 20, 30 Leser pro Exemplar gefunden.
Wussten denn die Zeitgenossen, wer der Autor war, dass da dieser bunte Hund Kusmeli dahinter steckte?
Die meisten Zeitgenossen anfänglich nicht. Die Literaten, zum Beispiel John Paul, mit dem Kusmeli befreundet war, sehr wohl. Ja, das sprach sich rum. Dass man Bücher anonym oder pseudonym publizierte, war ja damals fast die Regel, nicht die Ausnahme.
Die Lebensgeschichte dieses Michael Kusmeli wäre ein eigener Roman, kann man sagen. Nach Ihrem Nachwort, Herr Sangmeister, habe ich gedacht, meine Güte, was für ein Typ. Also gereist um den halben Erdball, finanziert hat er sich als Musiker mit Konzerten auf der Maultrommel. Das ist ja auch unglaublich.
Ja, eigentlich hätte er seine Autobiografie schreiben müssen, hat er leider nicht getan. Er hat auch nur zwei Reiseberichte geschrieben, obwohl er mehr als ein Vierteljahrhundert durch weite Teile von Europa, durch das Osmanische Reich bis nach Persien gereist ist. Er hat ein Dutzend Bücher geschrieben, verteilt auf einen Zeitraum von 30, 35 Jahren. Das ist nicht ganz wenig, aber wirklich viel ist es auch nicht.
Dieses Buch ist nun wirklich eine Trouvaille, ein Fund. Eine Kuriosität auch, wenn man es liest, ist man so verblüfft über die Schärfe auch, ja. Also diese entschiedene Sexualität, von der wir schon gesprochen haben. Ja, eine Blasphemie ist drin, aber auch so eine humane Mitleidslosigkeit. Also diese Mimi, diese Heldin, die rauscht da durch die Männerwelt wie ein Tornado. Mitleidslos werden da auch die Leute um die Ecke gebracht. Das ist ja schon verblüffend. In dieser Konstellation, wie würden Sie das einordnen, Herr Sangmeister? Wo steht denn dieser Roman in dieser Zeit?
Ich würde ihn eine Art schmutzigen Solitär nennen. Es ist ein in den Niederungen der damaligen Unterhaltungs- und Trivialliteratur zu verortendes Werk, aber innerhalb dieser Niederungen ragt es durch verschiedene Alleinstellungsmerkmale, modern gesprochen, heraus. Und das macht diesen, es ist gewissermaßen ein absoluter Gegenentwurf zum Wilhelm Meister, wenn man so möchte.
Sowohl ja, Goethes großer Bildungsroman.
Ja, ja.
Was zeigt uns dieses Buch heute? Was meinen Sie? Warum ist es vielleicht gerade jetzt interessant?
Es markiert mehrere Punkte in der Geschichte der deutschen Literatur, die wichtig sind. Aus heutiger Perspektive, denke ich, ist das Faktum, was wir eben schon kurz berührt haben, dass wir hier erstens eine Frau haben, die Titelheldin, die Heroine, die Ich-Erzählerin ist, und zweitens eine schwarze Frau, die alte weiße Männer ausnimmt, ausnutzt, piesackt, zum Teil auch malträtiert, einige davon auch ums Leben bringt. Das ist extrem außergewöhnlich und in dieser Zeit wichtig zu sehen, dass es das schon genau an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert gegeben hat. Es ist auch ein wichtiges Werk für die Geschichte der erotischen Literatur in Deutschland, die ja noch weitgehend unerforscht ist. Mit diesem Werk beginnt gewissermaßen die moderne erotische Literatur in Deutschland.
Dirk Sangmeister, er hat diesen Roman aus dem Jahr 1800 von Michael Kosmeli neu herausgegeben und kommentiert die 42-jährige Effin, das vermaledeiteste Märchen unter der Sonne. Erschienen im Verlag Das kulturelle Gedächtnis mit 232 Seiten für 26 Euro. Danke für diese Arbeit, Herr Sangmeister, und für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gern geschehen.